Woher kommt das? Also woher kommt diese Verunsicherung und diese Leere, die Jugendliche heute spüren?
Weil sind wir ehrlich, ich glaube nicht daran, dass das Smartphone, dass wir das nochmal aus dieser Welt tilgen werden. Wir müssen lernen, damit umzugehen, auf eine gute Art und Weise.
Niemand kann sich selber Identität zusprechen, sondern Identität wird einem gegeben von außen.
Ein Leben ohne Smartphone? Für die meisten Jugendlichen heute unvorstellbar. 4 bis 6 Stunden verbringen Teenager täglich an ihrem Handy. Dabei bleibt der hohe Medienkonsum nicht ohne Folgen. Generation Smartphone, das ist unser heutiges Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Mein Name ist Kim Diehl und meine 2 Gäste heute sind Judith Hildebrandt, Dozentin für Kinder- und Jugendarbeit an der FTH Gießen, und Philipp Kruse. Er ist Geschäftsführer der Medienagentur Visio Media und Leiter des Bibelprojekts Deutschland. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Judith. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch.
Philipp, du bist richtig eng an Jugendlichen dran. Du warst jahrelang Jugendreferent und bist erster Vorsitzender eines der größten christlichen Jugendfestivals in Europa. Wie tickt denn die Jugend von heute?
Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen tatsächlich, dass man so einen Kamm über alle schert. Tatsächlich gibt es ein paar Anhaltspunkte, die kann man, glaube ich, festmachen. Ich würde sagen, sie lieben Authentizität. Also alles, was authentisch ist, was ehrlich ist, was nicht geschminkt daherkommt, so, das ist, glaube ich, für sie unheimlich wichtig. Ich glaube auch, dass viele sehr begeisterungsfähig sind, wenn sie erstmal Feuer gepackt haben. Also wenn sie sagen, ja, ich habe da eine Leidenschaft für, ja, ich möchte für etwas eintreten, sei es gesellschaftspolitisch oder bestimmte Themen, die ihnen sehr auf dem Herzen liegen, dann sind sie tatsächlich auch wirklich hingabungsvoll und leidenschaftlich dabei. Ich glaube, das sind so 2 große Marker für eine junge Generation, die wir gerade haben.
Wir reden ja auch immer wieder von der Generation Smartphone. In Deutschland besitzen rund 96% aller Jugendlichen ein Smartphone und verbringen so 4 bis 6 Stunden pro Tag am Handy. Und dazu kommt, dass die Angststörungen und auch Depressionen bei Jugendlichen zunehmen. Judith, gibt es da einen Zusammenhang zwischen den beiden?
Das ist eine ganz spannende Sache, weil es gerade jetzt ein neues Buch auch gibt, wo dieser Zusammenhang dargestellt wird. Das ist Generation Angst von Jonathan Haidt. Und er hat wirklich in ganz vielen Studien versucht, diese Zusammenhänge aufzudecken. Und er sagt, dass es weltweit keine andere Erklärung zu geben scheint für diese enorme Zunahme an psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen und eben der Smartphone-Nutzung. Und er zeigt es auf in seinem Buch. Von daher ist das eine Sache, wo ich denke, es lohnt sich auch mal drüber nachzudenken und genauer hinzuschauen, ja.
Aber das muss doch bestimmt auch so ein bisschen kritisch gesehen werden, oder? Also Depressionen und auch Angststörungen kommen ja jetzt nicht nur von digitalen Medien, sondern haben ganz unterschiedliche Faktoren, oder?
Er sagt, dass schon vor Jahren die spielbasierte Kindheit ein Stück weit aufgehört hat. Also dass Kinder einfach im freien Spiel ihre eigenen Erfahrungen machen in der echten Welt. Und er sagt, so ab den 80ern haben Eltern angefangen, ihre Kinder mehr zu beschützen und eigentlich den Spielraum, den sie hatten, immer mehr zu überwachen, sodass dann die Einführung des Smartphones diese Sache noch enorm verstärkt hat, dass Kinder eigentlich viel zu Hause sind und eben ihre Erfahrungen weniger in der realen Welt machen als in der virtuellen. Und das alles zusammen bewirkt, dass sie eben unsicherer sind und viele für ihre Entwicklung notwendigen Schritte gar nicht gehen können mehr in der heutigen Zeit. Ja.
Es gibt auch eine Studie, Sinus-Studie heißt die, und die besagt, dass Jugendliche heute besorgter sind denn je. Was sind denn die Sorgen und Ängste, mit denen Jugendliche heute so kämpfen, Philipp?
Also natürlich sind es unter anderem die ganz großen Themen, die uns gesellschaftlich, glaube ich, alle ein wenig beschäftigen. Da ist natürlich der Klimawandel, der für eine junge Generation schon sehr relevant ist, sage ich mal. Dann gibt es andere Dinge wie auf einmal Krieg in Europa. Der Ukraine-Krieg ist natürlich für junge Menschen genauso verunsichernd wie auch für Erwachsene. Hinzu kommen eben natürlich auch Faktoren, die drumherum sind. Man merkt es so ein bisschen, man ist groß geworden in sehr behüteten und auch in der Regel gut finanzierten Familien. So, und auf einmal geht ein Kaufkraftverlust einher. Wir haben eine Inflation und diese Dinge und das ist spürbar zum Teil. Und junge Menschen fragen sich, naja, wie wird die Welt von morgen aussehen mit all diesen Problemen? Was wird das heißen für uns? Und da kommen Ängste unweigerlich hoch, neben den Ängsten, die junge Menschen, glaube ich, in allen Generationen hatten. Also, ne, wie wird mein Leben laufen? Was will ich werden? So, also, da gibt es ja viele Themen, die der junge Mensch so hat. Und das kommt aber, glaube ich, verstärkt gerade hinzu.
Und wie gehen Jugendliche mit diesen Ängsten und Sorgen um? Hast du da ein konkretes Beispiel aus deiner Erfahrung?
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich merke, manche kommen da sehr gut mit zurecht, die treten den Weg nach vorne an, die sehen das eher als Chance. Ja, gar nicht so als großes Problem, sondern hey, da wo auch was zerbricht, kann auch was Neues wachsen. Und junge Menschen, die ich kenne, sind manchmal da sehr leidenschaftlich unterwegs. Es gibt andere, die wirklich stark damit hadern. Das ist dann die andere Seite, die wirklich extreme Ängste haben und die spüren, ich weiß nicht genau, was morgen wird, die in prekären Verhältnissen leben, auch was die familiären Bindungen angeht und so weiter, die wenig Beziehungsverbindungen haben, auch zu anderen Menschen, oft auch zu Erwachsenen und auch untereinander. Und da ist es schon so, dass zum Teil ein Rückzug stattfindet von manchen, gerade auch bei Jungs verstärkt, die im Computerspiel das Seelenheil suchen, sich zurückziehen von den Rechner, von dem PC, Computerspiele spielen. Also es findet auf der einen Seite ein Rückzug statt. Und gleichermaßen natürlich auch eine wahnsinnige Verunsicherung. Also wer bin ich, wie soll das alles werden? Und da ist eine gewisse, wie soll ich sagen, fast schon Leere.
Woher kommt das? Also woher kommt diese Verunsicherung und diese Leere, die Jugendliche heute spüren, Judith?
Das lässt sich sicher auch nicht so pauschal sagen. Aber man geht schon davon aus, dass in einer Zeit, wo eben viele Erfahrungen eins zu eins im realen Leben gemacht wurden, die Jugendlichen viel stärker wussten, wer sie sind, weil sie auch Teil von etwas waren. Sie waren Teil von den Kindern ihrer Nachbarschaft oder ihrer Klasse. Und heute ist es viel stärker so, dass sie ja durch das Internet in ganz vielen Kontexten unterwegs sein können, sich definieren können, wie sie wollen. Und das letztendlich dazu führt, dass eine große Verunsicherung da ist. Bei manchen, sicher nicht bei allen. Ja, dass so eine, man sagt, eine Smartphone-basierte Kindheit, die einfach die Türen aufmacht in ganz viele Möglichkeiten, eben dazu führt, dass diese große Verunsicherung da ist.
Mhm. Ja. Sind sich Jugendliche denn über diese negativen Folgen auch des Smartphones bewusst? Was ist da eure Erfahrung?
Unterschiedlich. Also ich habe jetzt tatsächlich auch einige Jugendliche, die mir sagen, ich habe einen smartphonefreien Tag in der Woche, die auch ganz bewusst sich selber einordnen und sagen, ich möchte auch meine Konzentration, die Ablenkung minimieren, die Apps ausstellen, die von TikTok weggehen und so weiter. Aber andere gehen auch da voll drin auf und nehmen das als ihre Freizeitbeschäftigung und was ihr Leben ausmacht.
Ich spüre es manchmal so ein bisschen, die Gegenbewegung wird größer. Also die war bisher kaum erkennbar. Und junge Menschen, die sagen, nee, ich mache das jetzt gar nicht mehr. Also eben, so gefühlt mein Smartphone ist immer im Flugmodus.
Also nicht mehr Social Media.
Ja, genau, so aussteigen, so. Facebook, Insta, TikTok, steigen aus. Also Facebook sowieso nicht mehr, aber genau, da findet tatsächlich ein regelrechter Ausstieg statt. Tatsächlich.
Spannend.
Ja, ich bin nicht mehr Teil davon, ich will das auch nicht mehr. Okay. Die Gruppe derer wird größer, aber sie ist immer noch sehr, sehr klein. Und gleichsam merke ich vor allem im jungen Erwachsenenalter dann etwas, nämlich, dass dann schon auch eine Sensibilität da ist, zu merken, irgendwie tut mir das nicht immer gut. Und dann erlebe ich aber etwas, nämlich, dass es ins andere Extrem kippt. Was ich auch nicht für unbedingt immer gesund erachte, nämlich, dass es dann heißt, okay, jetzt entziehe ich mich den 14 Tage komplett. Der ganze Urlaub, ich mache mein Handy nicht mehr an, sind gar nicht mehr erreichbar. Und ich habe manchmal das Gefühl...
Warum findest du das nicht gut?
Also, ja, weil das Pendeln meines Erachtens zu stark hin und her schlägt. Also entweder ganz oder gar nicht. Und es gibt wenig dazwischen, die gelernt haben, gut damit umzugehen. Weil sind wir ehrlich, ich glaube nicht daran, dass das Smartphone, dass wir das nochmal aus dieser Welt tilgen werden. Wir müssen lernen, damit umzugehen, auf eine gute Art und Weise. Und ich glaube, dieser Lerneffekt ist in beiden Extremen nicht da. sondern es braucht tatsächlich das gute, mündige damit umgehen im Alltäglichen.
Was bedeutet das konkret? Also wie sieht ein guter Umgang mit dem Smartphone aus?
Also natürlich, dass ich erstmal mir bewusst mache, womit verbringe ich eigentlich wie viel Zeit? Eine Bildschirmzeit mal sich anzugucken, mal zu analysieren, das ist schon mal Punkt 1. Also überhaupt, was mache ich da eigentlich? Dann merke ich, ja, Phasen zu haben im Alltag, wo man das Handy wirklich mal weglegt. Also ich mache es zum Beispiel so, ich habe Arbeitsphasen, wo ich morgens für 4 Stunden mein Handy wirklich an die Seite lege. Ja. Stark. Ich beantworte nicht alle WhatsApp, die sofort reinkommen, sondern tue das 2-mal am Tag im Blog. Und ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Dinge, wie man damit klarkommen kann. Social Media ist nochmal ein anderes Thema. Also wenn wir über Smartphone reden, dann plädiere ich sehr dafür, dass wir bestimmte Themen trennen. Das Smartphone an sich ist nicht das Problem. Die Apps, die darauf sind, ist ein anderes Problem. Und Social Media ist tatsächlich für mich nochmal anders gelagert.
Okay, das musst du ein bisschen erklären. Was meinst du damit?
Ja, genau. Das Smartphone ist das Werkzeug. Das Smartphone macht mich auch nicht abhängig. Das, was mich abhängig macht, sind dann eben bestimmte Apps. Also gewisse Apps, die einen gewissen Reiz ausüben, die mich dazu bewegen, möglichst viel Zeit darin zu verbringen. Wir als Medienschaffende nennen das Gamification. Kommt aus den 80ern, dahinter stecken sogenannte Motivationen, die ich anspreche, gibt es 9 Stück, die quasi sagen, wenn ich diese bestimmten Motivationen bei dir anspreche, dann wirst du mehr Zeit verbringen, wie zum Beispiel Belohnung. Ich belohne dich für etwas. Also denkst du, Mensch, jetzt habe ich hier die Trophäe, dann bleibe ich ja länger drin. Und ein dritter Bereich ist natürlich dann Social Media, den ich separat betrachten würde, weil ich sagen würde, Social Media hat nochmal eine besondere, fast wie Magnetismus, eine Anziehungskraft, gerade auf junge Menschen, die sich vergleichen. Und da hat es Kräfte, die gehen weit über Gamification hinaus, als was wir so darunter verstehen und kennen. Nämlich dieser ständige Vergleich, dieses ständige Leben in nicht in einer Welt, in einer realen Welt, in der Nachbarschaft, sondern in ganz vielen, in allen möglichen. Und den Punkt mache ich vielleicht noch. Und bei Social Media ist für mich immer eins, das große Problem, nämlich, das war vor ein paar Jahren noch heftiger, eben mit dieser neuen Generation kommt eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Authentizität rein. Aber wir haben hier das Problem der geschönten Biografien.
Was heißt das?
Wir glauben einer Lüge von geschönten Biografien in dem Sinne, dass ich natürlich in der Regel meine positiven Seiten dort zeige. Also ich werde jetzt gleich rausgehen und sagen, ich mache ein Posting und sage, ich war mit Judith hier an der FDH und wir haben ein Video aufgenommen. Ja? Und andere sehen das und denken vielleicht, wie toll ist eigentlich
bestes
der Alltag.
Bestes Leben.
Genau, bestes Leben von Philipp. So, dass ich heute Morgen noch im Büro saß und große Probleme gewälzt habe, das habe ich nicht gepostet. Hier findet seit ein paar Jahren ein Wandel statt mit einer neuen Generation. Aber gerade in der Generation Y war das ein Riesenproblem und es ist noch nicht überwunden.
Lass uns mal bei dem Punkt Social Media bleiben. Judith, was siehst du darüber hinaus noch für Gefahren, die Social Media mit sich bringt oder für Auswirkungen, die das hat?
Also man kann verschiedene Auswirkungen beobachten. Das ist zum einen natürlich diese soziale Sache, dass sie durch diese Beschäftigung im Netz mit, also das ständige Vergleichen und so weiter, natürlich diese Fähigkeit fehlt, im echten Leben auch mit Menschen zu connecten. Also man hat rausgefunden, dass bei Social Media, du kannst ja auch dann dich einfach wieder rausziehen aus Gruppen, dass dieser Generation, die da ständig unterwegs ist, ihnen die Fähigkeit eigentlich fehlt, dauerhaft Beziehungen zu bauen zu Gleichaltrigen. Das kann dazu führen. Eine andere Folge ist Schlafmangel, ganz banal Schlafmangel. Abhängigkeit, klar. Ich denke, wichtig ist hier auch mal das Alter zu benennen. Wir reden so allgemein von Jugendlichen. Wir machen uns ja nicht klar, dass oft Kinder schon auch mit Grundschule das Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, ohne irgendwelche Schutzfunktionen und von daher ist es wichtig, da auch das Alter einfach im Blick zu haben.
Laut dem Philosophen Dr. Johannes Hartels sind wir die erste Menschheitskultur, die es ohne Gott versucht. Judith, hängen diese Entchristlichung, von der Johannes Hartels spricht, und die wachsenden Ängste der jüngeren Generation, hängt das zusammen?
Entchristlichung und wachsende Ängste. Also ich bin schon davon überzeugt, dass wer seinen Ankerpunkt in etwas findet, was höher ist als er selbst, in etwas, was außerhalb von einem selbst liegt, auf jeden Fall einen anderen Halt hat im Leben und auch das die Ängste verringert. Das Thema Identität ist vielleicht, passt da auch rein, weil es ist ja so, dass niemand kann sich selber Identität zusprechen, sondern Identität wird einem gegeben von außen. Und das ist der große Trugschluss auch in den sozialen Medien. Hier versucht man, sich selber Identität zu geben, aber es bleibt bei einem selber. Und ja, ich denke, hier fehlt die Anbindung an etwas Höheres. Und ja.
Was kann der Glaube da leisten?
Ich glaube, eine Menge. Also ich glaube, wir können beide sagen, alle drei hier, wir würden heute hier nicht sitzen, wenn der Glaube nicht in unserem Leben wäre. Und tatsächlich auch in meinem Leben, meine Ängste, durch die ich manchmal oder mit denen ich mich auseinandersetzen muss, da merke ich, da hilft mir der Glaube an Gott unfassbar stark. Also ich habe eben genau diesen Hören, mit dem ich durch diese Prozesse hindurchgehe. Und das Schöne ist ja, Identität idem, also derselbe, der gleiche. Gott bleibt der gleiche und spricht mir Identität zu. Also eine Ressource, die ich in meinem Leben nicht missen will. Und sehr stark drauf brauche.
Und auch gerade durch den Glauben, die Verbundenheit mit Glaubensgeschwistern. Also man hat Untersuchungen gemacht zum Thema Einsamkeit. Einsamkeit ist ja auch ein Faktor, der in dieser Generation so stark war wie nie zuvor. Also das flasht uns ja immer zu lesen, dass gerade die 19- bis 22-Jährigen die einsamsten sind. Das ist ja eigentlich das Alter, wo man vorwärts geht, wo man Perspektive fürs Leben entwickelt. Und hier zu merken, hier ist eine einsame Generation. Und dann aber auch zu sehen, okay, die Jugendlichen, die Kontakt haben zu 5 oder mehr Erwachsenen im Leben, die sie kennen, zu denen sie Vertrauen haben, sind es ja in der Gemeinde Mitarbeiter oder auch Lehrer, empfinden viel, viel weniger oder keine Einsamkeit. Da merke ich, da hat Gemeinde so eine wichtige Aufgabe, diese Jugendlichen aufzufangen, da zu sein und ihnen Raum zu geben. Ja.
War jetzt kürzlich auf einer großen Jugend-Finz-Konferenz und jemand spürte ich, da war immer so ein junger Mann, ich schätze ihn 14 Jahre, ungefähr 14 Jahre. Er schlich immer um mich herum und ich merkte immer, er will mit mir reden und dann sprach er mich auch dann an. Und er sagte, ja Philipp, kannst du mir helfen bitte, weil du hast da so über Gott gesprochen und so, aber weißt du, ich empfinde eigentlich nur Leere und Hass. Ich stand erst mal da und habe gedacht, was sagst du so einem jungen Mann? Also 14 Jahre, ja. Ich habe so nachher mit meiner Frau drüber gesprochen und gesagt, Mensch, in dem Alter bin ich auf Bäume geklettert und habe mich mit meinem Jungs mit Möllern beschmissen. Also sowas kann ich nicht, ja. So, und jetzt steht dieser sehr, sehr junge Mensch da vor mir und sagt das. Und natürlich kann ich in so einem Moment nur sehr wenig tun und ihn trösten, in den Arm nehmen und für ihn beten. Und gleichsam hier auch meine Bitte in die Gemeinden hinein, das wahrzunehmen, das zu sehen, weil diese Schmerzen, diese Jugendlichen gibt es. Da hilft aber nicht das Punktuelle einmal, sondern das sind Prozesse, das ist Seelsorge, das ist fachliche Begleitung, ganz viel. Und ich glaube, Gemeinden tun gut daran, Jugendverbände, egal wer sie sind, wie sie heißen, völlig egal.
Was hast du denn geantwortet? Also wenn du das kurz zusammenfassen kannst.
Ja, was will man da antworten? Erstmal ist es ja eine Bestandsaufnahme dieses jungen Menschen. So. Und natürlich haben wir dann kurz mit ihm drüber gesprochen und haben dann ihm ein paar Fragen gestellt und ihm dann aufgezeigt, hey, du empfindest schon noch andere Dinge. So. Und dieser Schmerz ist aber da. Und bei Gott dürfen auch Schmerzen sein. Die Bibel ist ja voll davon, die Psalmen sind voll davon, wo Menschen auch klagen und es ihnen nicht gut geht und so weiter. Und dann habe ich ihn ermutigt, eben nicht damit alleine zu bleiben, sondern sich jemand an dem Ort, wo er lebt, jemanden anzuvertrauen. Und mir das zu schreiben, ob er es wirklich getan hat. Ich finde, da jetzt einen plumpen Satz rauszuhauen, ist immer, das hilft nichts.
Ja. Wie muss denn Kirche insgesamt aussehen, dass sich Jugendliche eben mit solchen Fragen, mit solchen Zweifeln gesehen und auch unterstützt fühlen? Judith, fang du mal an.
Also da könnte man jetzt auch stundenlang drüber reden, aber wichtig für mich ist immer, dass die Jugendlichen überhaupt gesehen werden. Dass es nicht eine Gruppe ist, eine Satellitengemeinschaft, die sich vielleicht freitagsabends trifft und unter sich bleibt, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir ohne die enge Verbindung von Jugendlichen in die Gesamtgemeinde, Erwachsene, intergenerational, wo man sich gegenseitig durchträgt, Familien, die ihre Häuser öffnen und Jugendlichen über die Gruppenstunde hinaus ein Zuhause geben, Ankerpunkte sind und Jugendlichen nachgehen, dass es wichtig ist. Also Jugendarbeit über den Freitagabend oder wann immer die Jugendgruppe stattfindet, hinauszudenken als ein Ding, was die ganze Gemeinde angeht. Und die Nutzung der sozialen Medien, da will ich auch noch mal eine Lanze für brechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gemeinden zu Orten werden, wo man eben das Smartphone mal draußen lässt, wo Jugendliche so sein können, wie sie sind, ohne die Angst zu haben, das postet jetzt jemand bei Instagram und hier mache ich mich gerade, keine Ahnung, ich bin ungeschminkt und sehe nicht gut aus, ja, sondern dass wir diese Schutzräume haben und ihnen auch eine Gegenkultur in gewisser Weise vorleben. Stetige Beziehungen, tiefe Beziehungen, wo es nicht auf Klicks und Likes ankommt.
Christliche Studien zeigen, dass das Gebet für viele Jugendlichen noch eine Rolle spielt, Bibellesen aber eher weniger. Philipp, du bist Leiter des Bibelprojekts und dir ist es ein Herzensanliegen, Jugendliche wieder zum Bibellesen zu bringen. Mhm. Warum denn? Also reicht Gebet nicht aus? Ist doch auch schön.
Ja, da würde ich sagen, das ist ein guter Anfang, aber nein, es reicht nicht aus. Ja, ich glaube, ja, Gott offenbart sich durch sein Wort und ich glaube, wer Trost und all das, worüber wir heute hier reden, empfangen möchte, der tut gut daran, in die Bibel zu schauen und in der Bibel zu lesen. Genau, ich komme ein bisschen von der anderen Seite wie Judith. Ich mache mir natürlich solche Medien zunutze. Wir bauen Apps, wir bedienen Social Media, wir machen an dem Bereich ganz, ganz viel, wo wir sagen, ja, wir versuchen da, wo die Menschen eh sind, das zu nutzen und im Grunde sie da abzuholen und zu sagen, wir bauen jetzt Apps, wir machen Social Media, um sie da abzuholen und sie quasi mit dem christlichen Glauben, mit der Bibel und so weiter in Berührung zu bringen. Das tun wir mit dem Bibelprojekt. Das war damals ein großes Ding zu sagen, die Menschen sind auf YouTube. Und damals, vor 7 Jahren, gab es noch nicht so viel, dass wir gesagt haben, naja, wir müssen dahin, wo die Menschen sind, auch mit der Bibel, mit Gott. Gleichsam jetzt mit unserer Feed Yourself-App, wo wir während der Corona-Zeit
gesagt haben. Was ist die Feed Yourself-App?
Ist eine Kleingruppen-App, mit der du sofort, wir könnten jetzt sofort loslegen, App öffnen und gemeinsam Bibel lesen. Mhm. Und die App ist von uns so gebaut worden, dass es wirklich für jeden ganz einfach ist, in der Bibel gemeinsam zu lesen mit anderen. Wir unterstützen das Gemeinsame, man kommt tatsächlich noch zusammen, aber hier spielt das Smartphone eine wahnsinnig erhebliche Rolle und wir erleben da, wo das beides zusammenkommt. Deswegen, ich wäre immer vorsichtig, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir merken da, wo es das eine das andere bedient, da passiert etwas, was ich sagen würde, sehr fruchtbar ist. So, also wir nehmen die Menschen, wir führen sie zusammen an einem Ort, an einen Tisch und gleichsam tun wir das Ding, was sie eh nutzen, was ihnen hilft, womit sie vertraut sind, da bauen wir ein Werkzeug drauf, womit sie dann wieder Zugänge zur Bibel finden.
Das würde ich auch unbedingt unterstützen. Ich glaube, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, Jugendlichen heute zu sagen, hier, nimm die Luther und jetzt fang an zu lesen. Und sie sind nicht mehr geübt in dem Lesen von langen Texten. Teilweise fällt es ja sowieso auch schwer, sich zu konzentrieren. Von daher halte ich solche Hilfsmittel für sehr, sehr nötig, auch neue Formen zu finden, um Jugendliche an die Bibel ranzuführen und sie zu einem dauerhaften Bibellesen zu bringen und zu begleiten, zu fördern.
Und es ist ja aber eine Spannung, ne? Also gerade wenn man sagt, man benutzt als Kirche auch Apps, man hat jetzt diese Feed Yourself-App, wo man Bibel nur mit der App liest. Wie gehst du denn als Leiter auch mit dieser Spannung um zwischen Gefahren auf der einen Seite und dem Potenzial, das eben auch darin steckt?
Man muss es einfach hinnehmen. Es ist eine Spannung, in der wir stehen tatsächlich. Und ich glaube, es ist wichtig, sich mit diesen Seiten auseinanderzusetzen, zu sagen, da gibt es Gefahren, da gibt es aber auch Chancen. Und wir prüfen das für uns sehr gut, dass wir sagen, okay, wo bauen wir bewusst auf digitale Medien, aber wo lassen wir es auch bewusst? Und wo führen wir Menschen auch real an einem Ort zusammen? Da gibt es aber nicht einfach eine Antwort, sondern das ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen ein Austangieren, ein Ausprobieren. Und ich glaube, es fängt aber damit an, sensibel dafür zu sein, sich selbst zu reflektieren und zu merken, okay, was macht eigentlich dieses Ding mit mir, mit meinem Leben und welchen Einfluss hat es auf mich?
Judith, du bist auch Mutter. Was können denn Eltern, was können Großeltern oder sonstige prägende Figuren tun, um Jugendliche zu unterstützen?
Wenn wir uns vorstellen, dass durch das Smartphone ja eine Tür geöffnet wird in alle möglichen Welten, dann ist auf jeden Fall wichtig, ein Filter oder ein Schutzprogramm draufzuladen für Kinder. Also Tabea Freitag von Return hat ja mal gesagt, durch das Smartphone landet zum Beispiel Pornografie mitten im Kinderzimmer. Und das malen wir uns nicht aus, also man schützt die Kinder auf dem Schulweg, fährt sie mit dem Auto, aber lässt sie alleine mit dem Smartphone im Zimmer ohne Schutz. Das sind so diese krassen Gegensätze, wo ich einfach sage, da müssen Eltern viel genauer schauen, was macht mein Kind, wo ist es unterwegs. Ich erinnere mich an eine Infoveranstaltung, 10. Klasse, Gymnasium, Rektor steht vor 200-300 Eltern mit Tränen in den Augen und sagte, ich bitte Sie als Eltern, schauen Sie die Accounts von Ihren Kindern an, lassen Sie sich die Passwörter geben und schauen Sie, was Ihre Kinder da machen, weil wir verlieren jedes Jahr Schüler hier auf unserer Schule, die einfach spielsüchtig werden und die einfach dann ja große Schwierigkeiten haben im Leben. Und das war für mich damals wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wenn sich der Rektor einer Schule so dafür einsetzt, die Eltern zu sensibilisieren, wie viel mehr sollten wir das als Gemeinden auch tun? Mhm. Ja.
Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, deshalb Abschlussfrage an euch in einem Satz. Was macht euch Hoffnung? Philipp, fang du mal an.
In einem Satz?
In einem Satz.
Mir macht Hoffnung, dass Jesus Christus auch dieser jungen Generation begegnet. Mit und ohne Smartphone.
Judith, was macht dir Hoffnung?
Dass diese jungen Leute sich nicht zufrieden geben mit dem Status quo, weder politisch, umwelt-, klimamäßig, sondern mehr wollen. Und ich bin ganz sicher, dass Gott das segnen wird, wenn sie sich auf die Suche machen nach ihm.
Vielen Dank, dass ihr hier seid und so viele wertvolle Impulse mitgegeben habt. Generation Smartphone, das war unser heutiges Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.